So, läuft.
Pling, 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 pling.
Nee, das geht so nicht. Moment. Ja. Dosenfischen, der Podcast, Ausgabe 201b, nicht so ganz live und definitiv nicht aus dem zwischen dem Küchenstudio. Im Moment eher aus dem zwischen den Schreibtischenstudio hier in München. Hier spricht Galathdeal und übernimmt mittlerweile schon zum zweiten Mal ungefragt die Vertretung. Zwei gute Gründe gibt es dafür. Der erste, der Herr Sandmann und der Herr Aber haben heute getwittert und geblockt, Proberaum statt Podcast. Denn sie sind fleißig dabei, weiter an der zweiten Dosenfischer-CD zu arbeiten. 12 Elfen wird sie heißen und wird wohl pünktlich zum Project Act veröffentlicht. Die beiden haben also auch ohne Podcast heute schon genug um die Ohren und ich hoffe, ich kann sie auf dem Weg ein bisschen entlasten. Es gibt noch einen zweiten Grund und der ist noch charmanter, denn vor zwei Wochen habe ich eine nette Gesprächspartnerin getroffen, um mit ihr über das Geocachen im Allgemeinen und über das Schreiben darüber zu sprechen. Es handelt sich um Ursula Posnanski, die den Thriller 5 geschrieben hat, der das Geocachen als Grundlage für die Story verwendet. Möglicherweise haben schon viele von euch dieses Buch gelesen, aber auch die, die es noch nicht gelesen haben, können beruhigt weiterhören. Wir haben Spoiler vermieden, so gut es geht. Ich habe das Gespräch ein wenig zusammengeschnitten und präsentiere euch das gleich in 7 Einzelteilen, denn wir haben das in einem Café aufgenommen und ab und zu war doch dann das Geschirrklappern lauter, als es angenehm ist, sich anzuhören. Und auch die Tonqualität ist äußerst schwankend. Dafür entschuldige ich mich jetzt schon im Vorhinein, sagt man das so, vor allem bei dir, Sandmann, denn wir alle wissen, wie sehr du auf Perfektion beim Klang des Podcastes aus bist. Ja, damit kann ich also nicht dienen, dafür umso mehr mit einer Gesprächspartnerin, wo sich das Zuhören lohnt. Das Ganze ist natürlich kein geführtes Interview, denn ich bin auch kein Journalist, sondern ein ganz freies Gespräch, ganz ohne Notizen und entsprechend fehlt vielleicht auch manchmal die Dosenfischer-typische Leichtigkeit, denn das Plappern so vor sich hin, das freie Schwafeln ist eine Kunst, die nicht jeder beherrscht. Ich nicht. Ja, außerdem gibt es noch einen zweiten Programmpunkt. Im Anschluss an das Gespräch ein ganz kurzer Live-Mitschnitt von einem Lost Place und von einem Mega-Event. Und Sandmann kommt dann auch drin vor. Aber jetzt erstmal zum ersten Teil des versprochenen Gesprächs. Läuft, glaube ich. Moment. Ja, das habe ich nämlich schon mal gemacht, dann habe ich auf Pause gedrückt und dann hat man genau das nicht gehört. Also, Dosenfischer.
Der Podcast.
Aus dem Zwischen den Tischen Studio.
Ausgabe.
201b. Ja, willkommen in Erding bei München. Hier spricht ausnahmsweise Galathdeal, keiner der Stammbesetzung. Und mir gegenüber sitzt die Ursula Posnanski, ihres Zeichens Autorin.
Ja.
Eines für Geocacher relevanten Buches und noch diverse andere schöne Bücher. Hallo, grüß dich.
Hallo.
Hi. Ja, schön, dass du Zeit hast. Du bist heute in einer Lesung in Erding.
Genau, ja.
Und wenn ich es richtig sehe, weil ja letzte Woche dein neues Buch rausgekommen ist, liest du wahrscheinlich daraus.
So ist es. Das heißt Blinde Vögel und hat diesmal nichts mit Geocachen zu tun, muss ich gleich gestehen.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, als ich das gehört habe vor, wann kam das erste?
Das fünf? Fünf war, erste Runde. Ja, fünf kam raus im Februar 12.
Genau, und dann haben wir das in der Ankündigung so um Weihnachten rum wahrscheinlich gehabt, habe ich das erste Mal gehört und habe ich mir gedacht, oh weia, da denkt jetzt ein Autor, er muss Geocachen verbraten. Mhm. Und dann habe ich aber gesehen, wer das schreibt, und das soll jetzt kein Geschleime sein, aber ich war echt erleichtert, weil
das ist ja nett.
Ja, nein, also ich hatte vorher von dir als Hörbuch, zwar nicht als Buch, Erebos gehört, also meine Tochter hat es gehört, und da das im Auto war, habe ich es gleich mitgehört. Und
das Sehr gut.
Da war es ja auch so, dass du eine Thematik benutzt hast, die, sagen wir mal, in aller Munde ist, nämlich Rollenspiele, also Online-Rollenspiele mehr oder weniger.
Computerspiele.
Computerspiele aus der Ego-Sicht.
Ja.
Genau. Und also das kann, hätte ja auch nach hinten losgehen können, aber hat mir sehr gut gefallen.
Stimmt. Ja, Gott sei Dank. Also ich halte mich einfach dran, dass ich es so schreibe, wie ich es gern lesen möchte. Und damit bin ich bisher ganz gut gefahren.
Offensichtlich. Also deswegen war ich schon einigermaßen beruhigt, aber trotzdem hätte es ja, also Geocaching wurde schon ab und zu mal bei Krimis verbraten, also auch im Fernsehen, mehr oder weniger falsch dargestellt. Aber ich kann alle beruhigen, die es noch nicht gelesen haben. Also es ist, du bist eine Insiderin?
Ich gehe auch, ja. Nicht, also ich bin jetzt keine von diesen Extrem-Cacherinnen, die ständig und jedes Wochenende unterwegs sind, aber bei schönem Wetter und wenn mir der Sinn danach steht, dann bin ich mit meinem Sohn unterwegs und...
Das ist schön, dann haben wir noch was anderes zu reden, außer über Bücher. aber ich habe es jedenfalls dann gelesen, natürlich, als es raus war, habe es auch geschenkt bekommen und Kompliment. Oh, sehr, sehr spannender Thriller und ich werde mir den zweiten Teil auch demnächst besorgen, weil ich möchte auch so wissen, wie es weitergeht.
Ja, also es ist zwar keine Fortsetzung in dem Sinn, aber es schließt natürlich chronologisch in gewisser Weise schon an und es gibt so 1, 2, 3 Anspielungen auf 5. Aber die muss man jetzt nicht kennen. Also man kann den zweiten Band unabhängig vom ersten lesen.
Ja.
Aber es schadet nichts, wenn man den ersten gelesen hat.
Ganz sicher nicht, wenn man Hörer von dem Podcast hier ist, weil ich glaube, das interessiert die meisten.
Ja.
Magst du was zum Inhalt von 5 sagen, ohne zu spoilern? Ich habe ja gesehen, hinten drauf wird ja auch schon ganz schön gespoilert.
Ein bisschen, ne? Also es geht um ein Salzburger Ermittlerduo. Die stehen im Zentrum des Plots und... die finden eines Morgens eine Leiche, auf deren Fußsohlen Koordinaten eintätowiert sind. Und diesen Koordinaten müssen sie wohl oder übel folgen und werden auf diese Art und Weise quasi auf einen Multicache geschickt, wo sich in jeder Dose ein Körperteil befindet.
Genau, und der Owner...
Der Owner?
...des Caches, ja. Also sprich der Mörder, hat ja noch so ein paar... Mystery-artige Rätsel.
Genau, der hat auch ein paar. Also ursprünglich hieß das Buch, mein Arbeitstitel war Mystery Cache. Da fand der Verlag, aber das klingt dann zu sehr nach Mystery und Mystery ist ja quasi im Buch.
Vampire.
Ja, also in der Buchbranche wieder ein eigener Begriff und darum ging das nicht. Aber es ist auch ein Mystery Cache, weil sie müssen Rätsel lösen. Das ist sogar ganz zentral, dass diese Rätsel gelöst werden.
Ja, ich glaube, wir brauchen gar nicht noch mehr das erzählen, weil... Ja, ich weiß es nicht.
Also, du
kannst gerne... Spoiler kann ich auch rausschneiden, wenn es ist, oder überpiepsen. Aber die Leute... Vielleicht haben es ja noch nicht alle gelesen.
Also, genau.
Ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute es ganz bewusst nicht gelesen haben, wegen den gleichen Befürchtungen. Aber wie gesagt, die hoffe ich ja heute zu zerstreuen.
Gut.
Wenn du sagst, du gehst manchmal geocachen, darf ich so ungefähr deine... Also nicht, dass Statistik wichtig ist.
Nicht Statistik wichtig. Also wir sind jetzt also noch unter 200 im Moment. Also ich würde auch meinen Geocacher-Namen verraten, darf ich aber nicht, weil eigentlich ist es der von meinem Sohn. Also der hat sich angemeldet und damit ist es eigentlich sein Account und ich darf
Jetzt würde ich auch nicht machen,
sagen.
Ehrlich gesagt. Das war schon mit E-Mails zugeschmissen.
Aber wir machen es jetzt so seit 2,5 Jahren und gerne auch, wenn wir unterwegs sind, eben jetzt nicht unbedingt immer nur in der Nähe von zu Hause, sondern da und dort. Und
zu Hause ist Wien?
Zu Hause ist Wien, genau.
Da gibt es ja auch eine Menge schöne Caches.
Da gibt es unglaublich viele,
Also du bist sozusagen das, was man Genusscacher nennt.
Genau.
Also, ja, ich auch meistens, ich bin bloß schon ein bisschen länger dabei, entsprechend sind dann auch schon ein paar Caches mehr zusammengekommen. Hast du schon mal einen selber versteckt?
Einen.
In Salzburg oder in Wien?
In Salzburg. Also den wollten wir mir zuerst auch gar nicht akzeptieren, weil ich ja weiter weg wohne. Aber wir haben dort in der Nähe eine Ferienwohnung und da ist er ziemlich nah dran.
Achso, du hast ihn aber jetzt nicht passend zu einer Koordinate aus dem
Buch. Nein, gar nicht, sondern wir wollten einfach einen verstecken, damit wir einen versteckt haben.
Ja. Im Buch sind nämlich auch immer wunderschön die Koordinaten angegeben, das heißt, der Mark kann die...
Genau.
Tatorte oder beziehungsweise Fundorte aufsuchen.
Wobei ich dort nichts versteckt habe. Aber es gibt die Orte tatsächlich. Also wir waren Ostern 11, glaube ich, tatsächlich in der ganzen Umgebung von Salzburg Orte suchen, wo man Leichenteile verstecken kann. Das war auch lustig.
Mit Geocachern?
Nein, ohne Geocacher, aber mit GPS natürlich, weil ich ja die Koordinaten gebraucht habe.
Es gibt ja diesen schönen Spruch, verärgere niemals einen Geocacher, er weiß, wo niemand dich findet.
Genau. Schön, den kannte ich noch gar nicht, ja, aber der gefällt mir.
Den hättest du als Motto davor schreiben können. Hast du mal geschaut, ob irgendjemand jetzt, wo das Buch ja dann doch schon anderthalb Jahre oder ein Jahr draußen ist, ein Jahr draußen ist, mal was in deinem Namen sozusagen oder im Namen des Buches versteckt?
Ja, ich glaube, also ich habe 2 Anfragen bekommen oder 3. Wo quasi um das Buch herum auch ein Multi gebaut worden ist oder ein Mystery gebaut worden ist, wo man eben aus dem Buch jetzt zum Beispiel mit Seitenzahlen und so irgendwie was zusammenstoppeln musste.
Ach so.
Und,
aber jetzt nicht an den Orten?
Cool. Nein, nicht an den Orten, sondern ganz, also in Deutschland.
Naja, das ist natürlich verführerisch.
Also ich glaube, es ginge auch. Ich habe mir das also angesehen, es wären an 2 Stellen, glaube ich, müsste man ein bisschen kleiner werden, als ich das jetzt ursprünglich angegeben habe.
Ja, und aber vielleicht jetzt auch nicht unbedingt Körperteile drin.
Nö, es macht sich auch nicht so gut auf Dauer.
Ich war mal in der Lesung von dir mit meiner Tochter, das war in der Münchner Bücherschau, da hast du aus Die Verratenen gelesen und da habe ich dir schon eine Frage gestellt, da hast du aber damals natürlich keine große Zeit gehabt zu antworten. Du hattest, bevor du unter Vertrag warst bei deiner Agentur, einen Roman fertig geschrieben, einen Fantasy-Roman, der dann aber...
der liegt noch in der Schublade.
In der Schublade gelandet ist. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass man sich, also oder beziehungsweise wie man sich dabei fühlt, wenn man selbstständig ein Baby sozusagen erschaffen hat und das dann in die Schublade legt, nur damit, also was heißt nur, ich meine, du hast ja Erfolg, aber ich meine, damit man dann das schreibt, das Verlage der Zeit angemessener finden, sagen wir es mal so.
Ja. Das hat auch, also das war auch eine schmerzliche Sache, wobei ich sagen muss, ich habe diesen Roman, also diesen Fantasy-Roman über 5 Jahre hinweg geschrieben, weil da habe ich Fulltime, also noch als Journalistin gearbeitet und habe in der Freizeit geschrieben, wann immer es halt ging. Es hat entsprechend lang gedauert und entsprechend groß war dann auch der Frust, als mir meine Agentur gesagt hat, ja, also wir vertreten Sie gerne, aber mit dem Buch... Im Moment bitte eher nicht, wobei sie es mir natürlich offen gelassen haben, also es war schon meine Entscheidung, ob ich das jetzt auf Biegen und Brechen gegen einen wahrscheinlich widerspenstigen Markt durchsetzen möchte, weil zu dem Zeitpunkt diese Art Fantasy halt gar nicht gefragt war, immer noch nicht ist im Übrigen, und oder ob ich nicht was schreiben will, was jetzt einfach als Erstling mehr Chancen hat, akzeptiert zu werden.
Ja. Wobei ich das interessant finde, weil ist ja jetzt nicht so, dass es nicht einzelne gute Fantasy-Bücher immer noch schaffen würden. Also,
ist richtig.
Du hattest gesagt, das ist ein Weltenwechselroman.
Ja.
Also gibt es ja dann doch so einige von Cornelia Funke zum Beispiel, die jetzt den Markt eigentlich wirklich, also die wirklich einen hohen Marktanteil haben, also diese ganzen Reckless-Sachen. Aber gut, ich verstehe natürlich, wenn man davon leben möchte, dann muss man sich dem, was der Verlag oder der
was der Agent, aber der kennt natürlich die Verlagsszene, der weiß, was gesucht wird, der weiß, was im Moment gar nicht gesucht wird. Und also mit etwas anzufangen, was gar nicht gesucht wird, ist vielleicht ein bisschen ungeschickt. Ich bin ja jetzt auch nicht Cornelia Funke. Also wenn ich den Namen gehabt hätte, hätte ich gesagt, ja Leute, aber den Namen muss man sich ja erstmal machen.
Und ja, nee,
ist es natürlich gar nicht schlecht, wenn man, also ich bin jetzt niemand, der sagt, man muss sich die ganze Zeit nach dem Markt richten. Ich bin ganz fester Überzeugung, dass man das schreiben soll, was aus einem raus will. Aber glücklicherweise ist es bei den meisten Autoren so, dass verschiedene Sachen raus wollen.
Ja, klar. Und ich meine, wenn du jetzt mit was neu anfängst, dann kannst du ja schon, hast ja sowieso schon eine selektive Wahrnehmung auf deine Umwelt wahrscheinlich.
Ja, und ich hatte eben diese Idee mit dem Computerspiel, das dann so ins Leben der Spieler eingreift und hab dann meinem Agenten bei unserem ersten persönlichen Gespräch, als er mir eben gesagt hat, naja, der Stoff ist es nicht, aber haben Sie nicht noch was anderes? Habe ich ihm gesagt, ja, diese Geschichte mit dem Computerspiel, aber die ist halt noch nicht ausgereift und da müsste ich noch, aber da hat er dann gesagt, ja, aber versuchen wir doch das klingt toll. Und das war dann auch ganz bestimmt die richtige Entscheidung.
Ja, offensichtlich.
Retrospektiv betrachtet, ganz bestimmt.
Also Erebos ist ja ein Roman für Jugendliche, wobei nicht ausschließlich, würde ich mal behaupten.
Nein.
Ich fand es nämlich sauspannend. Danke. Nicht nur, weil ich im Stau gestanden habe. Ist eigentlich das eine gekürzte Fassung, die da gelesen?
Ja, man merkt es nicht, weil die wirklich sehr, sehr geschickt gekürzt haben, aber es ist fast 50% raus.
Fast 50%. Ja. Okay, dann lese ich es doch noch.
Ja, na, also ich glaube,
also so ich fand im die Lesung wirklich sehr gut. Also das
ist auch toll
war,
gemacht. Jens Wafflecheck war das.
Von, ja, genau. Von drei Fragezeichen. Genau. Ja, und ich fand die überraschend gut. Also ich bin bei Hörbüchern sehr kritisch. Ich lese lieber. Aber Faden verloren. Achso, ja genau. 5 ist ja nur definitiv nicht für ein junges Publikum, nein, sondern für Erwachsene. Und wahrscheinlich dann ist der Nachfolgeroman Blinde Vögel auch.
Ja.
Und wie ist es von den, naja, sagen wir mal so, welcher Bereich ist der erfolgreichere oder darf man das nicht sagen?
Das ist ganz schwer zu sagen, es laufen beide, toi toi toi, ich klopfe sofort auf Holz.
Ist das Holz?
Ziemlich gut, also. Ich hoffe. Also es sind beide Bereiche sehr, sehr zufriedenstellend.
Schön.
Ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube, es überschneiden sich auch die Leserschaften recht heftig, muss ich sagen. Also gerade,
weil ja genügend Erwachsene, die auch
viele Erwachsene meine Jugendbücher lesen. Ja. Und dann jetzt eben die Erwachsenen-Krimis auch. Und es schreiben mich auch ganz, also erschreckend viele 13-, 14-Jährige an, die sagen, ah, ich habe jetzt 5 gelesen und das fand ich total toll.
Ja, das kann man nicht verhindern.
Ja.
Das kenne ich. Ich habe im Theater, also ich arbeite im Theater und da hat man dann doch öfter mal, auch wenn man die Empfehlung gibt, ab 16, ja, da halten sich nicht alle Eltern dran und da bin ich dann auch immer hin und her gerissen, auch wenn ich mir denke, ist ja schön, wenn die Kinder oder die Jugendlichen, ja, die jüngeren Jugendlichen ins Theater gehen, aber sie müssen auch noch nicht alles sehen.
Ja, eben. Also es ist dann, ich empfehle es auch nicht. Also ja, wenn mich Jugendliche anschreiben und die sagen, ja, ich bin 13, jetzt habe ich Erebus und Säkulum und die Verratenen gelesen und soll ich jetzt 5 lesen? Glaube ich jetzt nicht unbedingt. Noch jetzt, also jetzt halt noch nicht, hebst du ja noch ein bisschen auf.
Eben, man hat ja später auch mehr davon.
Genau.
Die Verratenen habe ich noch nicht gelesen, hat meine Tochter aber verschoben. Kommt da auch das demnächst die Fortsetzung?
Ja, genau, die kommt im Oktober, mit der bin ich jetzt gerade fertig geworden und die kommt jetzt ins Lektorat. Das heißt.
Reden wir ja doch fast nur über deinen Beruf, wir wollten ja auch über das Cashen reden.
Das machen wir dann noch.
Das machen wir noch.
Also Teil 2 ist jetzt fertig und Teil 3 ist das nächste, was ich schreibe und dann kommt wieder ein Erwachsenenkrimi.
Ah ja.
Also ich wechsle jetzt hin und her.
Und bei den angenehm. Verratenen ist es aber als Trilogie ausgelegt.
Das ist eine Trilogie,
ganz definitiv. Also da ist dann auch Schluss nach
dem. Dann ist Ende, ja. Nach dem dritten Teil ist Schluss.
Cashen irgendwelche Sachen, die jetzt wirklich in den Roman eingeflossen sind? Also ich meine jetzt keine Leichenteile, sondern da gibt es diesen Brunnen mal an irgendeiner Stelle,
ja,
Höhlen und so weiter. Hast du solche Cashen mal gemacht? Oder?
Ich habe, nein, Brunnen hatte ich nicht. Ich hatte alles Mögliche, was hoch oben gehangen hat, also so Baumcaches. Einen, den ich frustrierenderweise genau, nicht gefunden habe, obwohl ich tatsächlich, also so hoch auf einen Baum bin ich nicht mehr gestiegen, seit ich 11 war, glaube ich.
Okay.
Beängstigend und habe ihn trotzdem nicht gefunden, obwohl der da sein musste. Aber das gibt es ja immer wieder. Ne? Ja. Er muss da sein und er ist trotzdem nicht da. Aber klar, habe ich mich zum Teil inspirieren lassen, wobei die originelleren Cache-Verstecke konnte ich ganz schwer verwenden, weil die ja oft sehr klein sind und ich brauchte ja immer irgendwie Möglichkeiten, große Caches zu verstecken, also mindestens Regulars. Und damit war ich halt ein bisschen beschränkt quasi in der Originalität der Versteckarten. Ja. Aber Höhle war ich auch einmal, beziehungsweise es war keine Höhle, sondern so ein riesiges Abflussrohr mit unglaublich viel Spinnen drin. und also so von der Art her.
Spoilern, was war so dein Highlight in der Geocacher-Karriere jetzt sozusagen? Also wo du sagst, das war so richtig ausnahmetoll oder?
Ich finde es immer toll, wenn die Verstecke sehr, sehr originell sind. Also ich mag
Keine Namen nennen,
nein, aber es gab einen, also recht nah bei mir zu Hause, der war auf so einer Art, also das war eine Magnettafel, die irgendwo auf einem Briefkasten hing und aussah, als hätte jemand einen Aufkleber drauf gemacht. Und man wäre einfach nie da dran gegangen. Also, und da sind, das war in einer Kreuzung und ich glaube, wir sind da 2 Stunden diese Kreuzung abgelaufen und haben überall alles abgetastet und der ist magnetisch. Und wir sind wirklich an jedem metallischen Ding gehangen und der war nicht da. Und dann
also war ganz flach auch.
War ganz flach, ja.
Schön.
Also der war super, der war ganz toll.
Ja, so einen ähnlichen habe ich mal in Schweden gefunden, da war es eine Abzugsklappe,
ja,
die gefaked war. In Wirklichkeit war es eben auch ein ganz extrem flacher Tisch.
Schön, ja.
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 Wir sitzen hier übrigens in einem Café, deswegen zwischen den Tischen Studio,
genau.
Das sollte man vielleicht noch dazu sagen.
Deswegen klirrt es auch gelegentlich so im Hintergrund. Was jetzt Roman und Cachen betrifft, dass ich tatsächlich während des Cachens auf die Romanidee gekommen bin, was natürlich auch nahe liegt.
Klar.
Beim Heben irgendeines komplett schlammigen und zerkratzten und uralten Dings.
Ja, es kommt ja leider tatsächlich auch ab und zu vor, dass ich glaube, es ist jetzt 2-3 Mal passiert, dass Cacher eine Leiche gefunden haben in Deutschland.
Ehrlich?
Ja, also jetzt nicht direkt bei einem Cache, aber halt auf dem Weg dahin.
Ist ja nicht ganz unlogisch, ja.
Das
ist mir nicht passiert. Nein, also so war es auch nicht. Und ich habe auch im Cache nichts Ekliges gefunden, aber es war so der Gedanke da,
klar,
dass man da jetzt gar nicht reinsehen kann und dass ich gar nicht weiß, ob ich den jetzt so gerne aufmachen möchte.
Mhm.
Aber und dass da ja theoretisch, und dann läuft natürlich der Film im Kopf schon weiter.
Was ja auch den Reiz ausmacht.
Ja, klar. Cache auch mit deinen Kindern, oder? Oder
mit deiner Tochter? Ich cache mit meiner Tochter so gut wie nie.
Ah, nicht?
Nee, die ist überhaupt nicht. Also, sagen wir es mal so, wenn sie es dann doch mitmacht, dann findet sie es meistens toll.
Mhm.
Wobei ich natürlich auch schaue, dass nur die wirklich spannenden Caches für sie rausspringen. Ich meine, ich wohne ja jetzt mitten in München.
Ja.
Und ja, machen wir uns nichts vor. 90% der Caches in Großstädten sind jetzt nicht so spannend.
Das ist richtig.
Also, ich meine, Multis, da gibt es sehr schöne in München, aber so die berühmten Filmdosen, Mikros, die
unter den Parkbänken
sind schon extrem verbreitet, sagen wir es mal so. Du hast gerade ein D5 T5 in München versteckt,
was
gar nicht so leicht ist.
Du hast den versteckt?
Ja.
Hey.
Jedenfalls dachte ich, der wäre D5, bis dann irgendwie ein ganzes Rudel gleich nach einer Stunde das Ding gefunden hat. Es lag aber, das kann ich jetzt nicht sagen, ohne zu spoilern.
Nee, das wollen wir auch nicht.
Genau.
Aber und T5, das heißt, man muss irgendwo eine Wand hochgehen, das verraten wir jetzt auch nicht.
Das steht eigentlich drin.
Oder muss irgendwie einen Kanal absteigen oder sowas.
Also ganz konkret werde ich jetzt nicht, aber
okay,
in München gibt es nicht so viele Plätze, wo man sowas machen kann. Also ein Baum ist es nicht und man braucht aber auch keine Seiltechnik.
Ah ja.
Warum kann ich dir ja dann, wenn das Gerät aus ist, noch kurz erzählen. Aber in München ist es tatsächlich schwierig, Stellen zu finden, die nicht total geleckt und sauber sind.
Aha.
So diese berühmten spannenden Orte, die sind eigentlich schon nach, ich cache jetzt seit ungefähr, keine Ahnung, 5-6 Jahren und so nach einem Jahr, glaube ich, hatte ich alle spannenden Orte durch, weil.
Okay.
Aber es gibt noch.
Ja, muss man nach Wien kommen, da ist, finde ich, sind ein paar wirklich lustige.
War ich auch schon?
Ja.
War aber nur in der Innenstadt cachen und da sind aber auch nette, das stimmt schon. Also im Schlosspark, glaube ich, war einer. Der war jetzt nichts Besonderes, aber einfach hübsch gemacht. Dann Multi habe ich irgendwann mal aufgesteckt, weil es überhaupt nicht funktioniert. Aber jedenfalls, Wien ist ja, hat ja doch noch ein bisschen mehr zu bieten, glaube ich. Auch an geschichtlichen Orten, die noch irgendwie so aussehen, als wären sie
das
geschichtlich.
Stimmt, ja.
Und in Städten wie jetzt zum Beispiel Ulm oder auch Berlin, da hat man doch öfter mal Caches an Orten, wo wirklich kein Schwein sonst hinkommt. Also
Sie
Ulm kann ich sehr
Ulm
empfehlen.
Ulm kannst du empfehlen? Da war ich
eine
letztes
verdammt
Jahr,
alte
das
Stadt.
Ich gar nicht gewusst.
Die sind da auch sehr aktiv mit der Festung. Die Festung Ulm, das ist, oh Gott, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber die ist, glaube ich, so Ende des 19. Jahrhunderts gebaut worden. Naja, kann man nachlesen.
Ist gut.
Und das sind ganz, ganz, ganz tolle Ruinen, die da noch teilweise stehen, teilweise auch noch genutzt, also oder in Schuss gehalten werden, aber eben ganz oft von Geocachern nur gepflegt werden. Teilweise tatsächlich auch mit Absprache mit irgendeinem Erhaltungsverein.
Ja.
Und da gibt es ganz spannende Sachen. In München gibt es auch spannende Sachen.
Ja,
in Schwerin
nein,
auch.
In Schwerin und überhaupt.
Ja, überhaupt.
Und überhaupt.
Wobei im Osten gibt es natürlich noch, also ich war letztens in Schwerin, die Dosenfischer besuchen. Und da gibt es natürlich noch richtig wunderschöne Lost Places aus
klar,
der DDR-Zeit.
Klar.
Wohingegen hier muss man schon suchen.
Ja, die Lost Places haben immer so ein gewisses Ablaufdatum. Richtig. Was schade ist bei manchen.
Aber da du ja jetzt mit deinem Klarnamen sprichst, solltest du über Lost Places nicht so viel erzählen. Nicht, dass da noch eine Anzeige reinflattert. Ja, also manche, wie zum Beispiel auch die Betreiber dieses Podcasts, sagen ja, Lost Places sind jetzt eigentlich durch, weil die Szene einfach zu groß geworden ist.
Mhm. Also
es gibt mittlerweile auch schon externe Festplatten, schon Plattformen, wo die Lost Place Cacher oder solche, die mehr Lost Place Caches lieben, ihre Sachen einstellen und auf Geocaching löschen. Auf geocaching.com.
Oh,
weil im Zuge des Smartphone-Cachens ist halt...
geht wirklich jeder jetzt, ne?
Man merkt ja auch, wenn man jetzt einen Cache versteckt, dann wird viel mehr darauf geachtet von den Reviewern, dass man auch wirklich auf der ganz legalen Seite ist und nicht in irgendeinem Graubereich. Und ja, ist verständlich. Es kommt halt dann doch mal zu Anzeigen oder Unfällen.
Und das will man ja gerne vermeiden.
Ja.
Also.
Das Gestammel schneide ich dann raus.
Okay, das, ja.
Ich finde das immer so bewundernswert bei den Original-Podcastern, also Abba und Sandmann, dass denen das so leicht fällt, oder scheinbar so leicht fällt, zu plaudern. Natürlich haben die eine Themenliste. Hast du eine Schreibwohnung? Nein, oder?
Eine Schreibwohnung?
Nein, ich habe aber
ein Arbeitszimmer in der Zwischenzeit. Ich habe ganz lange an meinem Küchentisch geschrieben und habe jetzt ein Arbeitszimmer, was toll ist. Also ich betrachte das auch immer noch als Riesenluxus, dass ich mich zurückziehen kann zum Schreiben. Das ist ganz klasse.
Ja, klar. Also ich meine, mittlerweile bist du ja vollzeitig beschäftigt.
Stimmt, ja. Also mittlerweile bin ich...
5 sind jetzt schon erschienen und du schreibst gerade an 2, ne?
Also 5 sind erschienen, 6. ist fertig und jetzt beginne ich dann das 7.
Wow. Schreibst du parallel 2 verschiedene Bücher?
Nein, kann ich nicht.
Ständig.
Kann ich gar nicht. Weil man ja, ich stecke dann doch so sehr in der einen Geschichte drin, das wäre schräg, mich dann...
Ach ja, doch, jetzt fällt mir noch was zu den Verratenen ein, wenn das als Trilogie ausgibt.
Ja.
Das hast du da jetzt schon ein Exposé sozusagen, wie es weitergeht, oder lässt du dich da treiben?
Also ich kenne die Geschichte, das heißt...
Das ist gut.
Nein, also ich kenne die Geschichte bis zum Schluss.
Ja.
Was bedeutet, ich weiß, worauf es hinauslaufen soll. Wie ich das dann genau, also wie die Szenen exakt ausschauen, das überlege ich mir tatsächlich... Ja. Erst relativ kurz, bevor ich zu schreiben anfange. Also ich habe jetzt 2 Bände fertig. Beim 3. weiß ich, was passieren soll, wo es dann am Ende, wie es am Ende ungefähr aussehen soll.
Ja.
Aber ich habe jetzt noch keine, bis auf 2, 3 Szenen, noch keine konkreten, also nicht ausgearbeitet, wie wir von A nach B, nach C, nach D, nach E kommen. Aber ich weiß, es gibt A, B, C, D, E.
Hast du da ein enges Korsett, was jetzt so den Umfang betrifft? Oder kannst du dir mittlerweile leisten, wie Frau Rowling, einfach mal den 4. Teil doppelt so dick zu machen wie den 3. oder so?
Ich denke mal, also die Geschichte steht tatsächlich im Vordergrund. Wenn sie Platz braucht, dann kriegt sie den auch.
Schön.
Aber ich würde jetzt, glaube ich, keine 800 Seiten schreiben. Also ich bin jetzt immer so zwischen 400 und 500 gewesen und ich denke mal, das ist auch ein ganz gutes Maß.
Ja, ja, klar.
Wenn aber sich jetzt allerdings herausstellt, ich brauche einfach ein bisschen mehr Platz, dann glaube ich, könnte ich 100 Seiten mehr schreiben, ohne dass es schwierig wäre oder schwierig werden würde.
Na, wenigstens das, dann sind doch nicht alle meine Illusionen über das Verlagswesen zerstört worden. Wobei ich das nach wie vor, die Geschichte mit dem Roman in der Schublade, hast du da irgendwie vor, den nochmal rauszuholen, wenn der Markt anders aussieht, oder hast du den jetzt sozusagen, bist du drüber rausgewachsen?
Ich habe ihn mir jetzt schon relativ lang nicht mehr angesehen. Ich denke mal, ich müsste ihn heftig überarbeiten, weil ich mich ja doch auch ein bisschen weiterentwickelt habe, sprachlich und dramaturgisch und so. Also ich würde sicher nochmal intensiv drüber gehen. Und das zweite Problem ist, dass der ja auch angedacht war als erster Teil von einem Mehrteiler, lassen wir mal dahingestellt, wie viele Teile, aber zumindest nicht als Einzelband. Das bedeutet, wenn ich den jetzt rausbringen wollen würde, bräuchte ich auch die Zeit und die Möglichkeit, den Rest zu schreiben. Und
das heißt, da müsste erst die Nachfrage einfach groß sein, damit du
Das sieht im Moment jetzt einfach schlecht aus, weil ich mit den anderen Projekten sehr gut ausgelastet bin.
Klar. Weil dran gedacht, ein Theaterstück zu schreiben, was mich jetzt besonders interessiert?
Ja, dran gedacht schon. Dran gedacht, durchaus. Auch eine Zeitfrage und auch eine des Themas. Und natürlich bin ich darin jetzt auch nicht geübt im engeren Sinn. Also da müsste ich mich wieder ein bisschen mehr einlesen. Ich habe aber auch mal Theaterwissenschaften studiert, also ich stehe dem Theater durchaus nah.
Und hast du nicht gelernt, dass es Theaterwissenschaft und nicht Theaterwissenschaften heißt?
Bei uns heißt es, glaube ich, Theaterwissenschaften.
Entschuldige, das kann ich mir nicht. Nee, das sagt eigentlich jeder auch bei uns, ja. Obwohl es eigentlich Einzeit ist, weil es eine der Kunstwissenschaften ist.
Die Wissenschaft.
Klugscheißer-Modus aus.
Ist komplett okay. Aber ich muss tatsächlich mal schauen, ob das in Wien nicht Theaterwissenschaften hat.
Weil das kann jeder natürlich gut sein.
Aber vielleicht irre ich mich auch und bin einfach auch diesem. Man sagt, alle sagen
es. Ja, ich habe das auch immer gesagt,
als ich
dann mein Zwischenzeugnis in der Hand hatte, also Zwischenprüfung in der Hand, ja. Und da habe ich mir gedacht, so, jetzt sollte ich mal anfangen zu wissen, wie das Fach, was ich studiere, auch heißt.
Aber
wo hast du das studiert? Nochmal an der Uni oder der ist Uni. Irgendwie Max Reinhardt? Kann man nur Schauspiel studieren?
Da kann man nur Schauspiel und Regie, ja. aber keine
Wissenschaft.
Theorie. Nein, das war ganz normal an der Uni in Wien.
Hast du auch Literaturwissenschaft studiert?
Nein.
Das ist vielleicht als Autor auch ganz gut,
ich
oder?
Ich glaube auch.
Ja, ich hatte bei meinen ersten Regiehospitanzen auch den Spruch, ich studiere Theaterwissenschaft, aber ich bin trotzdem ganz gut.
Ja, ich
gibt es doch auch Vorurteile.
Doch, ja. Nicht ganz zu Unrecht, aber es ist auf der anderen Seite ist es spannend gewesen. Also,
ich habe
es zwar nicht fertig gemacht, aber ich fand es, solange ich es gemacht habe, recht spannend.
Wie ist das so als Studiengang in Österreich? Ist das ein sehr freies Studium oder ähnlich einem Diplomstudium, also mit einem engen Stundenplan und ganz genauen Inhalten?
Nein, man hat, also damals zumindest, das hat sich in der Zwischenzeit sicher auch schon wieder geändert, weil es ist ja doch eine Zeit lang her, war es recht frei. Also da hat man sich tatsächlich seine, bis auf diese Kernringvorlesungen, die man machen musste und ein paar Proseminare, die fix waren, eigentlich war das sehr frei.
Also ähnlich, in Deutschland war das damals auch ähnlich, ja. Auch das hat sich geändert, aber da konnte ich mir auch die Rosinen rauspicken.
Genau.
Und gemacht.
Genau. Das war eigentlich sehr schön. Da war auch so ein bisschen Sprech- und Stimmbildung irgendwann mal dabei als Seminar und so, also ganz, ganz tolle Sachen eigentlich. Schön.
Dort geriet ich in eine Logopäden-WG. Die merkten schnell, dass man mit mir ganz prima üben kann. Wir übten Sesam, Sasel, Salza.
Deine Lesungen, sind die häufig oder? Also
relativ, ja. Es gibt ja so
Ist das lästige Pflicht oder macht das Spaß?
Es macht Spaß. Es unterbricht natürlich immer die Arbeit und manchmal kommt es mir nicht sehr gelegen, aber im Prinzip mache ich es total gerne, weil es eben Kontakt zu den Lesern ist.
Klar.
Und den hat man ja sonst nicht so regelmäßig, schon auch übers Internet, jetzt mehr als, ich denke mal, vor 20 Jahren. Das kann ich allerdings nicht beurteilen. Ich glaube, da gab es noch mehr Leserbriefe per Post. Aber ich finde das eigentlich, ich finde das schön. Also ich treffe gern die Leute, die meine Bücher lesen.
Ja, ich war auf der Münchner Bücherschau, glaube ich, auf 3 Lesungen. Eine war deine und das, was mir sehr angenehm aufgefallen ist, du hast einfach gelesen. Also du hast natürlich auch erklärt und du hast kurze Inhaltsangabe für die Sachen gegeben, die du übersprungen
genau.
hast. Aber es war kein Musiker dabei oder kein Profischauspieler, der noch einzelne Passagen gelesen hat, wie es bei anderen Lesungen von
anderen
Autoren, deren Namen ich jetzt nicht nenne, wo man sich dann denkt, okay, es ist weder Theater noch eine Lesung, ich bin da doch puristisch und mag es, wenn die Autoren einfach nur drauf loslesen. Und das ist eine bewusste Entscheidung oder hat sich die Frage nie gestellt, dass man das ein bisschen aufmutzt?
Es hat sich tatsächlich, also für mich jetzt nie gestellt und es hat mir auch nie wer vorgeschlagen. Ich glaube auch tatsächlich, dass es dem Buch gut tut, wenn man, ich mache auch keine Pausen zum Beispiel während der Lesung, weil ich das schade finde, wenn man dann den Spannungsbogen abbricht, dann gehen alle Brötchen essen und dann muss ich ihn ja eigentlich wieder neu aufbauen.
Ja.
Das heißt, ich mache meine Lesung in 40, 50 Minuten und mache dann anschließend signieren, Fragen beantworten, plaudern, das finde ich total schön und mache ich auch richtig gerne. Aber nachher.
Ja, also ich finde das, also dieses Durchinszenierte bei Lesungen, ehrlich gesagt, interessiert mich überhaupt nicht. Aber es mag vielleicht daran liegen, dass ich vom Theater verwöhnt bin. Also,
Wahrscheinlich.
Ich glaube, die beste Lesung, die ich jetzt bisher gehört habe, war von Douglas Adams. Das war großartig.
Oh, das kann ich mir gut vorstellen.
Der hat nämlich tatsächlich, er hat 1,5 Stunden gelesen und tatsächlich gelesen hat er in der Zeit 10 Minuten und den Rest hat er nacherzählt, was er geschrieben hat.
Also
es war, wenn man das Buch gelesen hat, nochmal eine Zugabe. Er hat zwar den Inhalt des Buches wiedergegeben, aber frei.
Das wobei ist aber das auch eine Kunst, mein Gott.
Ja, wobei das war dieses es war ein halbdokumentarisches Buch. Da gab es natürlich auch viel zu erzählen, was jetzt in einem Roman jetzt vielleicht gestrichene Szenen gibt es im Roman ja wahrscheinlich nicht so viele, die man nacherzählen müsste.
Nö.
Wohingegen bei dokumentarischen Sachen, da lässt man ja immer viel weg, was tatsächlich passiert ist. Apropos, wie viel schreibt man denn so, bis man seine 500 Seiten, sagen wir mal, fertig gekürzt oder bearbeitet hat?
Ich habe nicht so viel Abfall.
Schön.
ökonomisch beim Schreiben. Ich überarbeite meistens die Sachen, die ich am Tag zuvor geschrieben habe, bevor ich anfange weiterzuschreiben. Und dadurch passiert es recht selten, dass ich jetzt wirklich 20, 30 Seiten schreibe, die ich anschließend wegwerfen muss. Und ich weiß ja auch meistens, wo ich hin will.
Ja, klar.
Ich plotte jetzt zwar nicht ganz exakt, was wann genau passieren muss, aber ich...
Und dann kommt auch nicht der Lektor mit der großen Schere an und sagt...
auch wieder toi, 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 bisher noch nicht.
Okay.
Ich glaube auch, dass das nur mit Grund wäre. Also wenn ich
etwas
total Überflüssiges schreibe, und das tue ich auch aus ökonomischen Gründen eher selten.
Ja, das hat mich aber interessiert, weil ich bin definitiv kein Autor. Ich bin eher eben Zweitverwender. Das heißt, bei Theaterstücken kenne ich natürlich das schon, dass man sagt, man hat ein tolles Theaterstück, aber wenn man es dann spielt, dann muss man es halt dann doch nochmal zusammendampfen. Und so die dramaturgische Arbeit stelle ich mir vor, dass die für einen Lektor ähnlich ist. Und deswegen habe ich bisher keine Vorstellung davon gehabt, ob man als Autor, oder es gibt bestimmt auch Autoren, die das machen, die erstmal ein bisschen mehr schreiben, um dann nochmal das zusammen mit dem Lektor einzudampfen. Aber das ist bei dir eben nicht der Fall.
Also in geringfügigem Maße schon, dass man sagt, okay, die Szene ist zu lang, die drei Sätze sind überflüssig, die hauen wir raus. Aber so, dass man einen ganzen Strang streicht oder mehrere Kapitel, das bisher nicht.
Schön.
Gott sei Dank.
In dem Neuen, wenn es nicht mehr ums Geocachen geht, nicht um Videospiele, nicht um Mittelalterspiele wie in Säkulum, wird es wahrscheinlich wieder was Außergewöhnliches sein?
Facebook.
Total außergewöhnlich.
Nein, es geht um eine Facebook-Gruppe, die sich mit Lyrik beschäftigt.
Okay, das ist dann doch wieder außergewöhnlicher. Ja.
Und da sterben dann Menschen aus dieser Gruppe. Unnatürlicher Tode. Und
ja,
es stellt sich dann lange die Frage, wieso.
Okay. Ja. Und das ist dann aber wieder die Kaspari.
Genau, und der Wenninger.
Wenninger. Das war,
ja, genau. Also die Ermittler sind die gleichen. Auch das Team rundherum, mein Gerichtsmediziner und meine Spurensicherer sind die gleichen. Und es gibt natürlich auch wieder, nachdem das Privatleben im ersten Band ja doch auch ein Thema war, ist das im zweiten wieder ein Thema?
Okay.
Also ich bin mehr kann ich jetzt auch schon wieder fast nicht sagen. Menschen sterben.
Menschen sterben.
Genau.
Und die Kommissarin ermittelt.
Genau.
So viel darf man verraten.
So ist es.
Ja, wenn du nochmal ein Thema brauchst, ich habe gerade in der S-Bahn auf dem Weg hierher ist mir eine gegenüber gesessen, die hat. Er hat irgend so ein Death-Metal-Zeug gehört, ziemlich laut. Mhm. Mir ist was eingefallen, was ich mal bei einer Recherche für ein Theaterstück gefunden habe. Das ist White Metal, sagt das was?
Nein.
Also, google mal. Es ist sehr interessant.
Mhm,
das sind Christen, die auf Musik stehen, die man sonst nur Teufelsanbetern zutraut.
Oh.
Aber überzeugte Christen. Und die Texte sind auch entsprechend
kirchlich.
Über Jesus kirchlich. Aber es klingt als... Also wenn du nicht am Text hast, denkst du wirklich, der wird jetzt gleich in den Jungfrau geschlachtet. Sehr interessant.
Okay. Ja, muss ich mir mal ansehen. Das kenne ich noch gar nicht. White Metal.
Na, da musste ich nur dran denken, als ich jetzt die Dame mir gegenüber sah, die ganz schwarze Haare und ganz gruftig aussah, aber so brav. Und dann musste ich da ein bisschen dran denken.
Schön.
Das wäre auch so ein Bereich.
Ja.
Nein, schneide ich jetzt raus, weil wenn du dann das Buch schreibst, dann...
Genau, dann ist das verklagst du mich wegen.
Ideen klar. Na, also 10%, das passt schon.
Okay. Ja, na du, also, ja.
Nein, rede ruhig weiter.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich sage.
Eigentlich wollte ich nur sagen, du hast gerade auf die Uhr geschaut. Schaut's aus.
Es ist 6.
Ja. Du musst um 7 wahrscheinlich da sein.
Und ungefähr.
Bist gerade erst angekommen. Im schönen Erding.
Im schönen verregneten Erding.
Ja. Muss ja zugeben, ich war hier noch nie. Ich werde jetzt mal gleich cachen gehen hier.
Ach, mach das.
1, 2 gibt es in der näheren Umgebung.
Super.
Mal schauen, wie die Erdinger so.
Wie die Erdinger so drauf sind, ja. Cache-mäßig. Ne?
Gut, dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Lesung.
Ich danke dir.
Und gute Zuhörer. Danke für das Gespräch.
Sehr gern.
Und tschüss.
Danke schön. Tschüss.
Es war alles gut.
Nur mit Galadriel.
Fing alles von vorne an. Es war alles gut.
Nur mit Galadriel.
Fing alles von vorne an.
Dosenfischen.
Der Podcast.
Live.
Aus der
Festung Ulm.
Aus der Festung Ulm, nächtens, um halb fünf Uhr morgens. Und wir haben ein Projekt vor, das ich leider im letzten Jahr verpasst habe. Und zwar bin ich im letzten Jahr etwa um diese Zeit aufgestanden, im Fort unten in den Katakomben. Und da hat es geschnarcht. Und das hallte so wieder von den Wänden dort. Alles war ja sehr, ist ja da unten sehr, sehr gewölbemäßig. Und jetzt werden wir gleich da mal durchgehen und versuchen, das Schnarchen dieses Großevents einmal für euch aufzufangen. Auf geht's.
Ja, und der Aber ist schon im Bett und hier ist nur der Sandmann und?
Galadriel.
Sehr gut.
Und mein T-Shirt ist noch da übrigens. Vom Höllentrip habe ich ein rotes T-Shirt bekommen. Mit Sandmann SN drauf. Wenn ich als Feuerwehrmann zum Fasching gehen. Höllentrip.
Wunderbar. So, wir nähern uns dem ominösen Gang. Ja.
Da müssen wir total leise Schritte machen, weil die schlafen ja alle.
Jetzt geht's los.
Das war ja Stottschuh.
Das ist der Vorführeffekt.
So nicht so doll, Leute.
Vielleicht im Untergeschoss.
Ja, da gehe ich aber jetzt nicht mehr hin.
Aber ich.
Weil du da schlafen willst.
Ich wünsche eine gute Nacht.
Ja, das gleich. Gute Nacht.
Gute Nacht. Das war das Untergeschoss, das war doch schon ergiebiger. Ja, und das war's.